Wenn ihr wissen möchtet, was ein Supermarkt, was Düsenjäger mit agilem Arbeiten in eurem Unternehmen zu tun haben und wo da die Zusammenhänge sind, dann bleibt auf jeden Fall dran und profitiert von Blinks zu agile Organisation. Wertvolle Impulse auch für deinen Alltag.
Willkommen zum IBO Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zum IBO-Podcast. Jetzt mal Butter bei die Analyse. Mein Name ist Axel Naumann und ich habe heute was ganz Besonderes mit euch vor, nämlich den Start einer kleinen Serie. Eine Serie, wo wir uns mit Blinks beschäftigen. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Blinks sind Impulse, gute Zusammenfassungen, Einblicke in ein Buch und ich habe euch für diesen ersten Teil mitgebracht das Buch Agile Organisation. Agile Organisation von Thorsten Petri und Christian Konz. Und wir schauen mal rein und lernen das ein oder andere kennen, was man sehr gut in die Praxis mitnehmen kann. So frei nach dem Motto 400 Seiten in 15 Minuten. Der Untertitel kann uns dabei helfen, nämlich Methoden, Prozesse und Strukturen im digitalen VUCA-Zeitalter. Und da geht schon los. VUCA, der erste Fachbegriff, der auftaucht. Keine Sorge, es werden nur noch ganz wenige sein. VUCA, wofür steht das? Eine Abkürzung, ein Akronym und die vier Anfangsbuchstaben stehen für volatil. Man sagt, wir leben in einem volatilen Zeitalter. Vieles ändert sich. Nicht nur in der Corona-Pandemie, auch schon vorher und sicherlich auch noch nachher. Es ist einfach wechselhaft, was die Bedingungen anbelangt, wechselhaft, was die Rahmenbedingungen anbetrifft. Dadurch erzeugt sich das U, Unsicherheit. Man weiß nicht so ganz gut, sind Entscheidungen tragfähig? Das, was ich heute entscheide, ist das morgen und übermorgen dann auch immer noch die richtige Entscheidung. Das ergibt sich durch das C, Komplexität oder Complexity im Englischen. Ganz viele Elemente, die zusammenspielen und es ist schwierig, Ursachen und Wirkungen sauber abzugrenzen, Ursachen und Wirkungen sauber zu ermitteln, einfach weil Komplexität immer mehr vorhanden ist. Und daraus ergibt sich dann auch das A, Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Die Antwort, die ich heute habe auf eine bestimmte Frage, vielleicht ist das in nächster Zeit, in den nächsten Tagen schon nicht mehr die richtige Antwort. Manchmal zum Teil aber auch tatsächlich schwierig, eine konkrete Antwort auf eine Frage zu finden. Ihr habt wahrscheinlich selber aus der Corona-Pandemie das ein oder andere Beispiel, wo man merkt, wir leben in einem VUCA-Zeitalter. Was machen wir? Um die eigene Arbeit, um das Zusammenarbeiten in Teams, aber auch das Zusammenarbeiten in Unternehmen zu ermöglichen, Agilität. Agilität ist ein großes Schlagwort, wahrscheinlich auch bei euch, das gefordert wird. Wir müssen agiler sein, wir müssen das Projekt agil arbeiten und von daher Agilität in aller Munde. Wofür steht denn Agilität, beziehungsweise wie kann man es denn definieren? Und die Überlegung ist es, in genau diesen unsicheren Gegebenheiten richtige Entscheidungen zu treffen. Oder wie die Autoren es formulieren, Agilität steht für die Fähigkeit, in volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Umfeldern in kurzer Zeit angemessen agieren und reagieren zu können, strategisch, organisatorisch und kulturell. Und darauf gibt es einige Antworten, einige Möglichkeiten und wir suchen uns mal zwei, drei Schlaglichter heraus. Aus der Theorie, wenn man so will, also welche Methoden helfen. Was ich aber auch ganz spannend finde in dem Buch, ist neben einem sehr guten Überblicksteil auch mehrere Praxisbeispiele. Über 15 Praktiker erzählen und berichten, wie sie Agilität in ihren Unternehmen leben, was funktioniert und was vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert. Und auch da schauen wir rein mit zwei Blinks und gucken, was wir da sehr gut entsprechend ableiten können. Man kann überlegen, ist Agilität nicht ein neues Thema, was vielleicht in den letzten 20 oder 30 Jahren entstanden ist beziehungsweise an Bedeutung gewonnen hat? Auf der einen Seite ja. Und auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen in die Historie guckt, dann gab es durchaus auch schon vor vielen, vielen Jahren agile Ansätze. Und ich berichte zwei Beispiele und ich glaube, wir merken sehr schnell, dass das Ähnlichkeiten hat vom Vorgehen her, Ähnlichkeiten, wie wir inzwischen agiles Arbeiten zum Teil auch schon gewohnt sind. Wir gehen mal kurz zurück in das Jahr 1943, also Ende oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges. 1943 wusste man natürlich noch nicht, dass der dann doch in zwei Jahren zu Ende gehen konnte. Und es stellte sich die Herausforderung, einen neuen Düsenjet oder ein Kampfflugzeug zu entwickeln, um den deutschen Fliegern entsprechend Paroli leisten zu können. Und so gab es den Auftrag bei Lockheed Martin, den Flugzeughersteller, in 180 Tagen einen Düsenjäger serienreif zu entwickeln. Und der Verantwortliche machte was? Er zog ein Team zusammen in ein Zelt. Das Team organisierte sich vollkommen autark, holte sich immer wieder Rückmeldungen ein von den Kampfpiloten, also von den Anwendern, von den Kunden, wenn man so will. Und tatsächlich schaffte man es in 143 Tagen, einen Düsenjäger, und zwar den P-80, serienreif zu entwickeln. Das eine oder andere mag uns bekannt vorkommen, was agiles Arbeiten anbelangt. Man zieht ein Team zusammen mit den richtigen Fähigkeiten. Es soll sich selbst organisieren. Es soll immer wieder Rückmeldung einholen von Kunden, von Anwendern und damit schrittweise sich einem Ergebnis nähern. Und von daher, wer von euch schon mal in Scrum zum Beispiel gearbeitet hat, wird da durchaus Ähnlichkeiten wiederfinden. Also vielleicht das Rad gar nicht so neu erfunden, sondern tatsächlich auf altbewährte Herangehensweisen entsprechend das Ganze vollzogen. Scrum, eine Möglichkeit, agil zu organisieren. Darüber hinaus gibt's weitere. Ihr habt vielleicht schon mal von Lean Startup gehört oder Design Thinking oder OKR, Objective and Key Results. Ich möchte gerne einen Blick schmeißen auf Kanban. Kanban kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch von Kanban Boards. Und auch hier gibt's tatsächlich einen, ja, wenn man so will, historischen Vorgänger. Und ich finde spannend, da reinzuschauen. Nicht 1943, sondern startend mit 1947 bei Toyota. Und in der Autoproduktion die Herausforderung, Zulieferungsteile zu planen, zu gucken, was wird für das Herstellen benötigt. Und es gab mindestens zwei Probleme. Es gab lange Durchlaufzeiten, was die Herstellung anbelangt, aber auch Lagerbestände an Rohstoffen, an Halbfertigmaterialien. Und trotz eines sehr ausgeklügelten Systems immer wieder Herausforderung, die Planung ist da, die Realität sieht anders aus. Dann wird hier mehr benötigt und an anderer Stelle dann weniger benötigt. Wie ist man dem begegnet? Mit der Idee, statt eine zentrale Planung zu haben, wie wäre es denn, das Ganze dezentral zu steuern? Und zu gucken, was wird denn tatsächlich in der Produktion benötigt? Die Idee und die Ableitung, die Inspiration kam vom Supermarkt. Und wir kennen das alle. Ich nehme als Kunde etwas aus dem Regal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt gucken, wo ist eine Lücke im Regal, holen entsprechend dann die Dose Suppe oder vielleicht die Spaghetti-Packung aus dem Lager. Man schaut, im Lager ist noch genügend vorhanden, es wird nachbestellt, von daher die Lieferung wird angestoßen. Man schaut, was ist auf der Straße, und der Produzent weiß dann, wenn noch was unterwegs ist oder auch nichts mehr unterwegs ist, wo muss entsprechend nachproduziert werden. Also statt zentral vorzugeben und zu überlegen, wo wird was gebraucht, Stichwort Push-Prinzip, ich drücke zentral das rein, Pull-Prinzip, also da, wo was weggenommen wird, gebe ich die Info weiter, es ist jetzt weniger vorhanden, und von daher, man sieht quasi von der Endabnahme bis hin zum Hersteller die Aspekte immer wieder an der richtigen Stelle rechtzeitig entsprechend nach. Das Gleiche funktioniert auch mit agilem Arbeiten. Da sind es jetzt vielleicht nicht die Suppendosen oder die Spaghetti-Packungen, sondern zum Beispiel Anforderungen, die im Rahmen eines Softwareprojektes oder im Rahmen einer organisatorischen Veränderung benötigt werden. Und von daher zu sagen, okay, wir ziehen uns immer wieder Arbeit aus einem Backlog, wir ziehen uns immer wieder Arbeit aus dem Supermarktregal, was dann typischerweise eine Liste ist. Und ihr kennt dann möglicherweise diese Kanban-Boards, wo man sagt, wir haben ein Backlog, das ist das große Lager, da sind entsprechend die Anforderungen, da sind die Informationen, da sind die Arbeitspakete, da sind die Aufgaben vorhanden, und wir ziehen uns das dann nach und nach in die Arbeit hinein, ins Doing, und wenn es fertiggestellt ist, ins Done, und wenden auch hier das Pull-Prinzip an. Nicht zentral werden Aufgaben vorgegeben, sondern da, wo Arbeitskapazitäten da sind, da, wo Möglichkeiten sind, das abzuarbeiten, wird das dann nach und nach entsprechend gezogen. Ich packe euch eine Abbildung, eine Grafik zum Kanban-Board auch unten in die Shownotes, und ihr könnt da sehr gerne nachschauen und könnt gucken, wie zum Beispiel so ein Kanban-Board aussieht oder aussehen kann. Schauen wir rein in zwei Praxisbeispiele. Wie wird Agilität, agiles Organisieren in Unternehmen umgesetzt? Und ich habe euch zunächst mal eins rausgesucht von Seibert Media. Seibert Media ist ein Softwareunternehmen, ein Softwaredienstleister, der rund um die Einführung, Konfiguration und den Betrieb von Softwarelösungen unterwegs ist. Das Unternehmen gibt es seit etwa 25 Jahren, und wie das so ist, Die Gründung findet statt, es wird ein erstes Organigramm aufgebaut und wahrscheinlich ähnlich, wie man es kennt, mit Bereichen, mit Bereichsleitungen, die da sind, und man organisiert sich im Hause mit einer gewissen Hierarchie, die dann tatsächlich vonnöten ist. Es hat sich dann gezeigt über den Zeitverlauf, so dieses normale Organigramm in Form einer Pyramide, ganz oben steht eine Person der Gründer und über die Bereichsleitungen gliedert sich das auf Richtung Mitarbeitende. Diese Pyramide ist auf Dauer nicht agil, ist auf Dauer nicht flexibel, und von daher, Seibert Media hat dann über Zwischenschritte, über Pfirsich 1.0, wir werden gucken, was das bedeutet, über Pfirsich 2.0 agile Organisation oder Agile Org, wie sie es ausdrücken, entsprechend vollzogen. Es zeigte sich nämlich, dass Projekte nicht so ohne weiteres im Rahmen der normalen Organisation, im Rahmen des normalen Organigramms tatsächlich abgewickelt werden konnten. Und so wurde vor etwa 10 Jahren mit Scrum begonnen und sehr erfolgreich auch kurzzyklische Sprints über 2 Wochen Zwischenergebnisse erzeugt, und das agile Arbeiten hat tatsächlich, ja, zur Begeisterung geführt, hat tatsächlich bei den Mitarbeitenden dazu geführt, auch gute Ergebnisse zu erzielen. So ein bisschen noch unter dem Motto, jeder macht alles, aber tatsächlich mit kundenorientierten Ergebnissen. Und von daher über 2 Jahre Scrum, Einführung und Scrum-Nutzung hat sich das auch entsprechend etabliert. Allerdings mit der Herausforderung, es gibt die Scrum-Teams und daneben das normale Organigramm, die normale Pyramide, und so ganz passt das dann nicht zusammen. Wir haben zum einen die flexiblen Teams, die agil arbeiten, und zum anderen die normale Organisation, und ihr könnt euch vorstellen, dass es dann entsprechend zu gewissen Konflikten kommt, beziehungsweise dass das Ganze nicht so gut ineinander greift. Und deshalb die Überlegung zu sagen, wie können wir das vielleicht besser verheiraten? Wie können wir vielleicht besser das hinbekommen, Flexibilität, Agilität auf der einen Seite und stabile Strukturen auf der anderen Seite? Und so entstand eine Pfirsich-Organisation, Pfirsich 1.0, dass es dann entsprechend weitere Versionen gibt, war zum damaligen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich noch nicht so ganz klar. Also 2012 Pfirsich 1.0, und wenn ihr entsprechend ja die Frucht vor Augen habt, dann kennt ihr das. Da ist zum einen der Kern und zum anderen außen herum die Peripherie, das Fruchtfleisch. Außen im Kontakt mit dem Kunden. Was benötigen die Kunden, was benötigen die Anwender? Und im Vertrieb, in der Entwicklung, im Betrieb nah am Kunden zu sein und kundenorientierte Lösungen entsprechend treffen zu können. Und im Zentrum Dienstleistungen zu erbringen, die die kundennahen Teams entsprechend benötigen. Da sind so Funktionen wie Personal, wie IT mit dabei. Da ist es notwendig, entsprechend Raum auszustatten und ähnliches mehr. Von daher auf der einen Seite der Kern und auf der anderen Seite die Peripherie, aber von außen nach innen zu arbeiten. Also das, was im Kundenkontakt erarbeitet wird, soll sich natürlich dann auch nach innen auf den Kern entsprechend auswirken. Das funktioniert auf der einen Seite sehr gut und auf der anderen Seite in den nächsten 5 Jahren, also von 2012 bis 2017, verdoppelt sich die Anzahl der Mitarbeitenden. Und dann geht's los. Wie treffen wir einheitliche Entscheidungen, die in jedem agilen Team zu treffen ist? Also zum Beispiel, wie ist das mit Gehaltsentscheidungen? Wie ist das aber auch mit Investitionen? Es ist gut, dass die agilen Teams selbst organisiert unterwegs sind, und auf der anderen Seite braucht es durchaus aber auch Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden. Und von daher die Überlegung zu sagen, Pfirsich 1.0 war eine gute Idee und auch eine gute Organisation, aber es ist notwendig, das weiterzuentwickeln, und so entstand dann Pfirsich 2.0. Auch hier wieder ähnlich zu sagen, wir haben einen Außenbereich und einen Innenbereich, und im Außenbereich vom Markt herkommend, von den Kunden herkommend, ist es notwendig, nah am Kunden zu arbeiten und auch dort die Entscheidung im Vertrieb, im Consulting, im Betrieb treffen zu können. Und auf der anderen Seite aber zentral auch Dienstleistungen anzubieten, die zum Beispiel für ein einheitliches Gehaltsgefüge sorgen. Dienstleistungen zentral anzubieten, die zum Beispiel das Gesamtproduktportfolio im Auge behalten. Von daher im Innenbereich Buchhaltung, Marketing, interne IT, Personalführung, die als Dienstleister und als sogenannte Dienstleistungskreise zur Verfügung stehen. Darüber hinaus Koordinationskreise anzubieten, die Koordinationsarbeit leisten, einfach um die agilen Teams auch untereinander koordinieren zu können, fachliche Austauschgruppen, Praktikergruppen zu haben und von daher im Kreis oder in den inneren Kreisen dann auch tatsächlich Dienstleistungen für den internen Kunden, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten, die nah am Kunden arbeiten. Cybert Media und mit der Entwicklung von der Pyramide über den Pfirsich 1.0 zum Pfirsich 2.0. Und auch hier gebe ich euch den Pfirsich 2.0 beziehungsweise die Organisation, wie sie um 2017, 2018 im Hause bestand, in die Shownotes, in die Infobox, sodass ihr da nachgucken könnt. Wie sieht das, ja, richtiges Organigramm ist es nicht, aber wie sieht das Organigramm in Form des Pfirsichs entsprechend aus? Ein weiteres und letztes Blink, nämlich die Überlegung zu sagen, selbstorganisiert unterwegs zu sein, aber kann sich das sogar so weit auswirken, dass man Gehälter unter Kollegen aushandelt, dass man im Kollegenkreis überlegt, wie viel Gehalt bekommen denn die Einzelnen. Wir haben gerade gesehen bei Cybert Media entsprechend doch dann eher zentral geregelt. Wir schauen mal in ein anderes Unternehmen rein und gucken mal, inwieweit das vielleicht sogar möglich ist, dass Kolleginnen und Kollegen zusammen überlegen, Gehaltsfindung für das Haus, für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Das Unternehmen ist Boris Gloger Consulting und tatsächlich seit einiger Zeit das nicht mehr zentral durch die Geschäftsführung, nicht mehr zentral durch ein entsprechendes Gremium über Gehälter geschaut wird, sondern eine sogenannte Gehaltsgilde übernimmt das Ganze. Die Gehaltsgilde ist eine achtköpfige Gruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über ein Losverfahren bestimmt werden. Und einmal im Jahr wird auf die Gehälter entsprechend geguckt und einmal im Jahr schaut diese Gehaltsgilde darauf, wie sollten die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend aussehen. Das funktioniert über zwei wesentliche Aspekte und wird auch grafisch aufbereitet über eine Y-Achse und eine X-Achse. Auf der Y-Achse sind die Kategorien. Wie werden die Kolleginnen und Kollegen eingeschätzt durch diese achtköpfige Gehaltsgilde? In folgenden Kategorien: Methoden-Know-how, Prozesskompetenz, Auslastung, Führung, Veröffentlichung, Unternehmenswerte und Sales-Aktivitäten. Also Kriterien, die für das Unternehmen insgesamt wichtig sind. Und diese Kategorien werden dann einsortiert in drei Stufen, in Improvable, in Done oder Well Done, also Art von Schulnoten, wenn man so möchte, und die Überlegung für jeden Kollegen, jede Kollegin einzuschätzen, wie ist diese Schulnotenvergabe in diesen Kategorien. Auf der anderen Achse, auf der X-Achse, sind die Gehaltsbänder, nämlich zu gucken, inwieweit ist denn je nach Einschätzung, inwieweit ist, je nachdem, wie gut die Kollegin oder der Kollege diese Kategorien erfüllt, eine Gehaltssteigerung sinnvoll, inwieweit ist das tatsächlich möglich. Einschätzung erfolgt dann zunächst mal durch jedes Mitglied der Gehaltsgilde völlig im Stillen. Die Überlegung, wie schätze ich die Kollegin und beziehungsweise den Kollegen ein. Und in einem weiteren Schritt wird diese Einschätzung dann mit den anderen Beteiligten in der Gehaltsgilde geteilt. Sodass dann über dieses Feedback entsprechend geguckt wird, haben wir ein einheitliches Bild, Gespräche finden statt und dann die Überlegung zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen und damit dann ja gegebenenfalls eine Gehaltssteigerung in einem bestimmten Prozentbereich dann auch tatsächlich zu ermöglichen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, gar nicht so ganz ohne, wahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig, sich tatsächlich mal in diese Lage zu versetzen, wenn man Bestandteil der Gehaltsgilde ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen einzuschätzen, aber auch das tatsächlich im Rahmen einer agilen Organisation denkbar und hier bei Boris Gloger Consulting auch tatsächlich durchgeführt. Gibt's das bei euch? Gehaltsfindung durch Kolleginnen und Kollegen? Würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Meldet euch da gerne einmal. Und inwieweit passiert denn bei euch agiles Organisieren? Ist das im Rahmen von Projekten? Nutzt ihr möglicherweise Scrum? Nutzt ihr möglicherweise agile Skalierungsmodelle? Also da, wo man mehrere Teams zusammenbringt und entsprechend koordinieren muss, zum Beispiel SAFe. Und lasst es uns gerne wissen. Meldet euch gerne mit euren Rückmeldungen. Abonniert auch gerne den Podcast, seid ja, gespannt, welche weiteren Blinks euch erwarten für weitere Bücher. Das wird in nächster Zeit kommen. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr bei den nächsten Folgen des Ibo-Podcasts mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und macht's gut.
Ibo-Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.